Puls Spezial.
Die großen Popstars sprechen über psychische Probleme, vor allem Rapper wie J. Cole oder Jay-Z. Einige rappen auch ganz offen über Mental Illness, wie zum Beispiel Logic in seinem Song 1-800-273-8255, benannt nach der Telefonnummer der Suicide Hotline. Auf YouTube wild geklickt mit weit über 100 Millionen Views. Der eigene Kampf mit Depressionen galt in der Musikbranche lange als Tabu. Inzwischen sind Depressionen und mentale Krankheiten zu einem konstanten Thema in der Popmusik und auf Musikblogs im Internet geworden. Wir blicken heute nach Amerika, England und Deutschland und hören Geschichten von Musikern, die uns von ihrem mentalen Struggle erzählen und erfahren von Experten, wieso in der Musikbranche mentale Probleme keine Seltenheit mehr sind. Willkommen zum Puls-Spezial Can Music Make You Sick? Aus dem Außenstudio in Brooklyn stelle ich diese Frage. Am Mikrofon begrüßt euch Matthias Röckel.
Es sind einfach so Momente, wenn du von der Bühne kommst und bist noch voll auf Adrenalin und gehst an den Merchstand und sagst, du triffst jetzt noch ein paar Fans und unterschreibst ein paar CDs und hast ein Bier in der Hand und alles ist gut und da kommt jemand an und ist gar nicht gut drauf und sucht irgendwie das Gespräch mit dir über seine eigene Depression. Dann reißt einen das auch manchmal so aus so einer Stimmung raus.
Well, the interesting thing is that mental health was such a taboo thing years ago, and now it's becoming so big, and now everybody wants to talk about it all of a sudden. It has become, I don't want to say the word trendy, but at the same time, it has become this big phenomenon.
Seit meinem allerersten Album, seit meinem allerersten Demo-Tape, habe ich diese Themen thematisiert. Ich hatte einen Song, der heißt Schlussstrich, das ist der letzte Song auf dem Album, da geht es sogar um das Thema Suizid. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen, die zieht sich durch mein gesamtes musikalisches Werk.
Von Berlin aus erzählt Rapper Curse, wie er es durch seine Depressionen geschafft hat und inzwischen Leuten mit Meditation und Coaching-Seminaren hilft. Tatjana Tenriero ist Musikjournalistin und geht so weit, dass sie sagt, Mental Health ist ein Trend im Popmusikbusiness. Und ich spreche mit Daniel alias Danger Dan von der Antilopen Gang. Der Verlust seines Freundes und Bandmitglied Jakob Wich, der sich vor 5 Jahren das Leben genommen hat, ist für die Antilopen-Gang ständig präsent. Im Interview spricht Dan darüber, wie schwierig der Verarbeitungsprozess für die Band auch heute noch ist. Can Music Make You Sick? Heißt eine Studie, die gerade herausgekommen ist. Im heutigen Puls-Spezial spreche ich mit betroffenen Bands und Fachleuten. Wir werfen einen Blick zu Bands in Amerika und wir stellen euch die erste Telefonberatungshotline für Musiker mit mentalen Problemen vor, die es gerade erst seit kurzem in England gibt. Sie machen 90er Retro College Rock, Punk und Hip-Hop. Stop wishing I was dead. Mental health myself. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. Musikalisch nicht immer auf einer Wellenlänge, doch all diese Bands sprechen in ihrer Musik über psychische Probleme, wie auch Musiker Shamir, der eigentlich aus Las Vegas stammt und inzwischen in Philadelphia wohnt. Vor 2 Jahren wurde er noch als das neue Supertalent der Clubmusik gefeiert und dann kam der Absturz. Aufgrund musikalischer Differenzen feuerte ihn sein Label. Shamir fiel in eine Identitätskrise und erlitt eine Psychosis. Diagnose: bipolare Störung.
Viele Leute in meinem Umfeld, wie mein altes Management, haben mir versichert, dass sie mir helfen würden, indem sie meine Krankheit vertuschen würden. Für mich war das äußerst merkwürdig, weil ich nie daran gedacht hatte, dass das wirklich meiner Karriere schaden könnte, weil ich eigentlich durch meine psychische Krankheit dazugelernt habe.
Als Shamir sich dazu entscheidet, seine Krankheitsgeschichte in seiner Musik zum Thema zu machen, trifft der Musiker den Nerv vieler Fans und Freunde. Viele bedanken sich persönlich bei ihm, teilen ihr eigenes Schicksal mit dem Musiker und sprechen über die Schuld- und Schamgefühle, die auch sie in ihrer Depression erleben.
Ich wollte das Thema deutlich ansprechen und hoffe, dass andere diesem Beispiel folgen. Vielleicht wäre es mir nicht so schlecht ergangen, hätten mehrere Leute offen darüber geredet. Das Stigma wäre kleiner gewesen.
Der Kampf mit Depressionen, das Leben mit Angstzuständen galt in der Popmusik lange als Tabu, sagt auch Journalistin Tatiana Tenriero, die sich intensiv mit dem Thema befasst hat.
It has become, I don't want to say the word trendy, but at the same time, it has become this big phenomenon.
Man könnte schon fast sagen, es ist trendy geworden, ein Phänomen. Sogar in Love Songs gab es Hinweise darauf, wie Musiker mit Angstzuständen umgehen, wenn zum Beispiel jemand nicht auf eine Textnachricht eingeht oder Schluss macht. All das gab es schon immer in der Musik. Jetzt ist es aber ein größeres Thema.
It's just a bigger discussion now.
Tatiana Tenriero sagt also, Depressionen werden in der Musik immer mehr thematisiert. Sie ist gerade mit ihrem Studium der Journalistik fertig geworden. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigt sie sich mit einer ganzen Szene an Bands, die sich in ihrer Musik mit Mental Health auseinandersetzen, wie auch Modern Baseball aus Philadelphia.
I hate worrying about the future, 'cause all my current problems are based around the past. And I hate when you call me late at night just to check in to make sure I got nothing to be sad about. But
Modern Baseball mit Fine Great. Sänger Brandon Lucan schildert seinen Kampf mit Alkoholismus und selbstverletzendes Verhalten wie das Ritzen. Der Titel The Waterboy Returns beginnt mit den Worten: Hey du, eine Flasche oder ein Schnitt, das alles hilft dir nicht weiter.
Hey you, that's no way out. You can't find help in a bottle or a cut. They'll choose the wrong way to remember you. They'll find the wrong words to say.
Vor 2 Jahren mussten Modern Baseball aufgrund psychischer Probleme ihres Sängers ihre Tournee absagen. Statt sich zu beschweren, zeigten sich die Fans verständnisvoll. Die Grenze zwischen Musiker und Fans scheint zu verschwimmen, dank der Kommunikation in sozialen Netzwerken, wenn Bands das direkte Gespräch suchen, wie auch im Fall von Modern Baseball, sagt die amerikanische Journalistin Tatiana Tenriero.
I realized that they were using social media as a way to communicate this, especially Twitter.
Viele Bands benutzen die sozialen Medien, um über Depressionen zu sprechen. Über Twitter schreiben Bands direkt an ihre Fans und Freunde. Sie gehen mit ihnen durch die Gespräche über ihre mentalen Probleme eine tiefere Bindung ein und posten Dinge wie: Mir geht es heute nicht so gut, schickt mir doch bitte gute Vibes. Sie tun nicht so, als wären sie auf einem höheren Level als ihre Fans. Die Message der Band lautet: Wir sind alle gleich, wir haben ähnliche Probleme, lass uns darüber reden. Auch wenn du meine Musik verehrst, sehe ich mich als normalen Menschen.
You can talk to me about them, you can relate to my music, but please see me as a human being.
Über die sozialen Medien kommunizieren Bands ihre Probleme mit ihren Fans. Und das ist das Neue, denn Bands mit psychischen Problemen gab es ja schon immer. Was sich aber geändert hat, ist eben, dass sich die Bands jetzt auf eine neue Stufe mit ihren Fans stellen, sagt Tatiana Tenriero.
With bands like Nirvana, obviously there was a gap between their fans and them.
Bei Nirvana gab es offensichtlich eine Kluft zwischen den Fans und der Band. Die Fans konnten sich mit ihrer Musik identifizieren, aber sie konnten Kurt Cobain nicht wirklich erreichen und mit ihm darüber reden, wie es ihnen geht. Diese neue Szene an Bands ist mit vielen ihrer Fans eng verbunden. Sie inspirieren sich gegenseitig. Wenn ein Fan sich meldet und der Band zu verstehen gibt, wie wichtig ein bestimmtes Thema ist, fühlen sich die Musiker bestätigt und lernen, dass es richtig ist, über die eigenen Gefühle und psychischen Probleme in ihrer Musik zu sprechen.
If this fan came to talk to me about this issue and it made me realize how important it is for me to speak out about what I'm feeling and what I'm going through, and that's how they felt it was okay for them to do it.
Der nächste Musiker ist in deutschen Rap-Kreisen eine Legende, seine Stimme unverkennbar.
Jede schwere Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Jede leere Seite beginnt mit dem ersten Strich. Jedes leere Buch beginnt beim ersten Versuch, seine Seiten zu füllen, durchs meine Seiten in Hüllen. Am liebsten würde ich die meisten von meinen Seiten zerknüllen, in tiefes Schweigen gehüllt, das lautloseste Brüllen. Doch gibt's ein, das fühlt, dann braucht's ein, das sagt. Und gibt's ein, das will, dann braucht's ein, das macht.
Curse alias Michael Kurt, Rapper der ersten Stunde in Deutschland. Der Gute hat mir ein Interview versprochen und mir dann eine Nachricht hinterlassen.
Sollte das heute nicht klappen, dann gucken wir, dass wir das an einem anderen Tag machen.
Es hat ein bisschen gedauert, bis es geklappt hat, denn Curse war ein wenig angeschlagen. Er ist gerade zurück von seiner großen Tour, hat dort sein neues Album Die Farbe von Wasser performt. Und gerade frisch aus der Presse kommt auch sein erstes Buch. Stell dir vor, du wachst auf. Das ist nur die Hälfte des Titels, der ist nämlich unglaublich lange. Mit Mental Health kennt er sich aus eigener Erfahrung und inzwischen auch beruflich. Curse arbeitet als systemischer Coach und unterrichtet Meditation. Also der perfekte Mann für meine nächste Frage. Warum sind Musiker sehr oft psychischen Belastungen ausgesetzt?
Du machst ja Musik und drückst dich aus und wühlst vielleicht in deinem Inneren, selbst wenn du dich nur inspirieren lässt nach Melodien und so weiter. Das ist ja schon etwas anderes, als zu lernen, wie man zwei bestimmte Schrauben zusammentut. Ja? Es ist nicht mehr oder weniger wert, aber es ist ein anderer Ablauf. Dann bewegst du dich in einem Feld, in dem dann der Wert deiner inneren Prozesse und der Wert deiner Kreativität, der Wert deiner Ideen, der so wird gemessen an Kritiken, wird gemessen an Charts-Erfolgen, an Klickzahlen, an Umsätzen, an Zuschauerzahlen und so weiter. Das heißt, du bist in diesem ständigen Feedback-Loop von Leuten, die dir nicht sagen, wie gut du zwei Schrauben zusammengeschraubt hast, sondern die dir sagen, wie gut du eigentlich als Mensch bist. So, und mit deinem Innenleben und deinem Seelenleben, ist das 200 Besucher wert oder ist das 400 Besucher wert? Wie viel bist du wert?
Ich hab versucht, mein Glück auf Sand zu bauen. Oder auf Mist und hab dann Mist gebaut. Wenn man sich so oft um sich selber dreht wie ich, bis man vor Schwindel bricht, fällt man um und steht für nichts. Und ich war kurz davor, mich aufzugeben, nicht wieder aufzustehen, doch hab kurz vor dem Aus noch einmal aufgesehen. Und es fiel wie Schnuppen von den Sternen, um geliebt zu werden, muss ich lieben lernen.
Ich glaube, wenn dazu kommt, dass man vielleicht sich in diesem ständigen Loop befindet, vielleicht schon ein bisschen eine sensiblere Natur ist, dadurch auch vielleicht, dass man ein Umfeld hat, was ja in vielen Fällen nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dich als Mensch und Person zu stützen, sondern dich als Ware zu vermarkten. Wenn ganz viele von diesen Faktoren, das ist ein Cocktail, wenn einige von diesen Faktoren dazukommen und dann glaube ich durch diese Mischung, dass es für Musiker, für Künstler teilweise sehr schwierig sein kann in solchen Situationen. Es kann zu so einem ganz gefährlichen Cocktail werden, der, glaube ich, ja, dazu führen kann, dass man größere Schwierigkeiten hat, mit eventuellen mentalen Hürden umzugehen.
Curse hat schon immer über Gefühle gerappt, auch hier und da über die Dark Side, die in uns steckt, oder einfach nur mentale Probleme.
Seit meinem allerersten Album, seit meinem allerersten Demo-Tape, habe ich diese Themen thematisiert. Auf meinem ersten Album gibt es einen Song, der heißt Wahre Liebe. Das war sogar eine Single. Da geht es darum, Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung.
Ihr wisst nicht, wer ich bin, hört nur die Schwerter klingen. Curse von Schmerzen singen, die schwersten Gefühle, ehrliche Verse bringen. Hey, warum hört ihr mir eigentlich zu? Das war doch sonst nicht so.
Ich hatte einen Song, der heißt Entwicklungshilfe. Ich hatte einen Song, der heißt Schlussstrich. Das ist der letzte Song auf dem Album. Da geht es sogar um das Thema Suizid.
Ich scheiß auf alle. Und das war mein letztes Statement im Falle, dass ihr schafft, nicht mit blinden eigenen Schädel knallen. Mein Mädel und alle können es nicht begreifen. Mein Atem weicht, ich spür den Geist, den gleiten. Ende meiner Zeiten, Tod am Seitenstreifen.
Und es geht darum, Suizid aufgrund von Problemen mit anderen Menschen, von der Gesellschaft und so weiter und so fort. Das war mein erstes Album. Das habe ich geschrieben, als ich 19 war.
Als kleiner Knabe hatte ich schwer zu tragen. Erklär einem Kind mal, was es heißt, wenn ihr falsche Freunde das Herz zerschlagen.
Curse gehört zu den deutschen Rap-Pionieren. neben Advanced Chemistry, Main Concept und Dynamite Deluxe und einigen anderen natürlich. Er wird im gleichen Atemzug mit den Beginnern mit Samy Deluxe oder Kool Savage genannt. Curse hat mit seinen Reimen die Charts geknackt, die Hallen gefüllt und Erfolge gefeiert. Curse ist jemand, der sich richtig ins Zeug legt. Er verfolgt immer große Ambitionen, ist super ehrgeizig, ein Perfektionist.
Am Anfang meiner Karriere, bei meinem ersten Album, haben die Leute mich gefragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich habe immer geantwortet, glücklich. Ich habe schon relativ früh in meinem Leben und in meiner Karriere gesagt, mein eigentliches Ziel ist, viel mehr als jetzt 50 Platten mehr zu verkaufen, ist irgendwie die Erfüllung. Ja? Dann habe ich aber gemerkt, dass ich auf dem Weg dahin ständig gedacht habe, naja gut, aber vielleicht finde ich es ja doch darüber, dass ich 50 Platten mehr verkaufe oder mehr Leute aufs Konzert kommen. Die Erfüllung in Erfolg, Anerkennung und dem guten Leben, in schönen Erfahrungen im Äußeren gesucht habe. Und einfach gemerkt habe, dass das alles Sachen sind, die sich sehr schnell ausbrennen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer mehr investieren muss und immer mehr erreichen muss. Ich habe gedacht, ich muss halt immer mehr, um irgendwie, und irgendwann hinter der nächsten Kurve liegt es dann, dieses Glück.
Auf der Suche nach dem Glück. Für Curse hat sich da über die Jahre etwas angebahnt. Seine Songs handeln davon, vom mentalen Struggle. Curse ist auf der Suche nach Anerkennung, ohne sich anzupassen. Er zieht seinen eigenen Stil durch, der einzigartig ist. Rapmusik lebt und gedeiht durch den ständigen Wettbewerb. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Hater. Curse geht mit ihnen super schlau um. Wie auf seinem Album Von Innen nach Außen, in Scheiß auf Curse, schreibt er aus der Sicht seiner Kritiker.
Es gibt einen Haufen guter Gründe für mich zu sein, wie ich bin. Ich lieb Rhyme mit Sinn, ich denke viel nach, darum schreibe ich Sinn. Ich hab kein Interesse an Rappen, nur um Wörter zu sprechen. Ich will den Hörer nicht nur flashen, sondern innerlich treffen. Doch wer dumm ist, ist davon schnell irritiert und will's kritisieren. Manchen bin ich zu kompliziert, anderen viel zu Story fixiert. Aber sicherlich gibt's Jungs, die sich die Mäuler zerreißen. Im Internet, in jedem Chat, um sich mit Freunden zu streiten. So Leute fragen sich, warum macht Curson jetzt Party-Shit, wenn er sonst so auf Wahrheit ist? Ist der Charme jetzt wahnsinnig? War schon klar für mich, dass der Typ jetzt im Swingerclub Pascha spielt. Bei Cousin jetzt den Makamin, bloß im Ziel, um krass zu vergehen. Ey, Mann, ich scheiß auf Curse. Echt, der Typ ist einfach nur wack. Alter, ich scheiß auf Curse. Der Typ kann mir nix erzählen, wenn er rappt. Ey, Mann, ich scheiß auf Curse. Der labert von nix außer seiner Ex. Ey, Mann, ich scheiß auf Curse. Der Typ ist ein Spinner, mal ehrlich jetzt. Ey, Mann, ich scheiß auf Curse. Echt, der Typ ist einfach nur wack. Alter, ich scheiß auf Curse. Der Typ kann mir nix erzählen, wenn er rappt. Ey, Mann, ich scheiß auf Curse.
Und dann habe ich halt festgestellt, dass das Gegenteil irgendwie der Fall ist und ich immer unzufriedener, unglücklicher, unerfüllter werde. Und dann habe ich versucht halt so, wie gesagt, immer so ein bisschen zu justieren und so kleine Stellschrauben. Aber ich habe irgendwann einfach gemerkt, wenn ich so weitermache, lässt sich mit relativer Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass mich das nicht glücklicher macht, sondern unglücklicher. Und deswegen habe ich irgendwann dann gesagt, okay, ich muss jetzt hier mal zu einem abschließenden Punkt kommen. Jetzt mache ich erstmal einen Cut und jetzt kümmere ich mich erstmal um andere Sachen. Und selbst dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich dahin gekommen bin, zu merken, okay, ich muss nicht nur in der Musik einen Cut machen und jetzt mal gucken, was passiert, sondern ich muss auch in meinem privaten Leben, ich muss gucken, was ist da eigentlich los und worum geht es eigentlich und woher kommen diese depressiven Zustände oder dieses ständige Rennen und so weiter und so fort. Und das war dann ein Prozess, der aber dadurch losgelöst wurde, dass ich mich aus geschäftlichen, musikalischen und privaten Beziehungen irgendwie gelöst habe und ein bisschen Raum geschaffen habe. So.
Nach 10 Jahren sagte Curse, jetzt ist Schluss. Ich brauche Hilfe. Es war ein langer Prozess und Curse entdeckt den Buddhismus für sich und geht zu einem Meditationsseminar auf der Suche nach etwas mehr Ruhe in seinem Leben.
Ich bin dann irgendwann in einem buddhistischen Zentrum gelandet und wollte meditieren lernen und habe gesagt, ja geil, ich mache jetzt einen Retreat und ich mache jetzt dies und ich mache jetzt das und jetzt will ich hier total in die andere Richtung. Und da hat mich der Meditationslehrer angeguckt und hat gesagt, guck mal, die ganze Zeit hast du gedacht, mehr Erfolg, mehr Geld, bla bla bla, mach dich glücklich. Aha, irgendwann hast du gemerkt, oh, das funktioniert nicht. So, jetzt drehst du dich um und sagst, ja, jetzt will ich meditieren, jetzt will ich Retreats machen, jetzt will ich dies machen, jetzt will ich das machen. Und da hat sie mir gesagt, du machst genau das Gleiche. Nur du schreibst einen anderen Namen vorne drauf. So, da steht jetzt halt nicht mehr Erfolg, sondern also Musik, sondern steht jetzt halt Spiritualität. Aber dein Muster und deine Herangehensweise ist identisch. So, und deswegen gibt es auch so viele Leute, die von morgens bis abends Yoga machen, aber mit so einem Achievement-Mindset und trotzdem total gestresst sind und Magengeschwür kriegen und so weiter, weil du meditierst und nur weil du Yoga machst, heißt noch gar nichts. Und das war was ich erstmal irgendwie schlucken musste, verdauen musste und erstmal irgendwie am anderen Ende irgendwie rauskommen musste. Nicht mit was Intellektuellem, nicht mit irgendwie damit etwas zu verstehen, sondern damit etwas erlebt zu haben, eine Erfahrung gemacht zu haben. Und erst aus der Erfahrung heraus konnte sich grundlegend eine Einstellung oder sowas vielleicht verändern.
Für Kurs war vor allem sein Umfeld wichtig, sein Supportsystem, Freunde und Verwandte. Wenn die hinter dir stehen, ist es einfacher, sich mit seinen mentalen Problemen auseinanderzusetzen. Michael Kurt ist heute nicht nur Musiker, sondern auch systemischer Coach. Er unterrichtet Meditation und hilft Leuten dabei, das Beste aus sich rauszuholen, Änderungen im Leben herbeizubringen. Statt gehetzt zu sein, meditiert Kurs und ist inzwischen auch weiser geworden.
Kann ich wirklich 100% bestimmen, wie es wird? Nein. Ich kann mein Bestes geben. Und wenn ich mein Bestes gebe, dann kann ich auch zufrieden sein und kann ich auch happy sein. Und dann bin ich vielleicht nicht happy, dann hätte es in den Charts vielleicht ein bisschen besser sein können oder es hätte dies und das passieren können. Aber das ist nicht mehr verknüpft damit, wie sehr ich mit mir selbst irgendwie zufrieden und im Reinen sein darf und wie sehr ich mir selbst erlauben darf, irgendwie glücklich und zufrieden und in Ordnung zu sein als Mensch, als Person. Und das ist auch nicht eine Sache, wo ich mich irgendwann hingesetzt habe und dann habe ich mir das intellektuell überlegt und dann habe ich das verstanden und dann läuft das jetzt. Sondern ich musste in meiner eigenen persönlichen Erfahrung durch viele verschiedene schmerzhafte Prozesse durchgehen, um irgendwann da anzukommen, zu sagen, okay, krass, ja, vielleicht ist die Summe all dieser Erfahrungen, dass ich 5% leichter mit mir und der Welt umgehen kann.
Curse bringt die Sachen immer so schön auf den Punkt. Ein super Gesprächspartner. Und wer Lust hat, jetzt mehr von seinen Lebensweisheiten und Tipps zu hören, der kann sich seinen Podcast Meditation, Coaching und Live reinziehen. Viele, viele Episoden davon gibt es zum Beispiel auf Spotify. Dort könnt ihr zum Beispiel auch lernen, wie man meditiert, das macht er gut vor, Stress abbaut und mit negativen Gefühlen umgeht. Und es gibt immer wieder auch Anekdoten aus seinem Musikerleben, die sind natürlich auch sehr spannend. Gerade erschienen ist das erste Buch von Curse, von Michael Kurt. Es heißt Stell dir vor, du wachst auf, die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben. Amy Winehouse, Chris Cornell oder Linkin Park-Sänger Chester Bennington. Sie sind berühmte Fälle, Stars, die von ihren psychischen Problemen überwältigt wurden. Darüber sprechen wir heute im Puls-Spezial. Winehouse starb an einer Überdosis, Cornell und Bennington nahmen sich das Leben. Fälle wie diese waren der Anlass für eine wissenschaftliche Studie über den Zusammenhang zwischen Musik und mentalen Problemen. Can Music Make You Sick, heißt die Studie. Und sie ist die erste ihrer Art weltweit und wurde in Großbritannien durchgeführt.
So Can Music Make You Sick, which is the world's first academic study into mental health and the music industry. So the first part of the study was a survey. That survey was carried out by over 2,200 people across the UK.
Das ist Christine Brown von Help Musicians UK. Sie hat diese Studie begleitet und in Auftrag gegeben. Zusammen mit der Westminster University wurde sie durchgeführt. 2,200 Leute aus der Musikbranche wurden befragt, darunter auch Musiker aus allen Genren, von Rock bis zu Klassik, auch DJs, Techniker, Produzenten und. Alle haben an dieser Studie teilgenommen.
What came back from those statistics were that around 71% of people who responded identified with having anxiety and around 69% identified as having some sort of depression. So if you look at the statistics, and of course this is UK based, though we do have ambitions to carry out this research across the world, that indicates that people who work in music are three times more likely to have mental health challenges than the person in the street.
71% von Musikern haben geäußert, dass sie unter Anxiety, unter Angstzuständen leiden. 69% erleben regelmäßig Depressionen. Es stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das?
Money worries, which I'm sure you would expect in such a precarious industry. The pressure of the fact that everyone's a critic. I think that, especially with social media, in the digital age, of course, everyone can comment on your music. There was pressures, obviously, the toll that touring can take, either on your mental, physical health, but also sustaining relationships, being away from home a lot.
Musik machen, Musiker sein, das klingt immer nach einem super coolen Traumjob. Doch die Arbeitsbedingungen sind hart, das Umfeld, in dem man oft arbeitet, chaotisch. Die Studienteilnehmer sprechen von Geldproblemen, die Ungewissheit, ob man mit seiner Musik die eigene Miete bezahlen kann. Es ist nicht immer gesund, unterwegs zu sein. Außerdem, der Tour-Schedule ist oft hektisch und überstressig. Musiker stehen außerdem immer in der Kritik. Gut oder nicht gut, okay oder wirklich scheiße. Ja, ihr kennt's, die Kommentare, die vielen, vielen Kommentare auf Social Media. Christine Brown, die die Studie begleitet hat, kennt aber noch mehr Probleme.
And another thing that came out was around sexual harassment and discrimination. And of course, sexual harassment has been a big topic of conversation across the world with different campaigns, you know, like Me Too around Harvey Weinstein. So yeah, there's lots of different themes that came out, which we are seeking to address via our new service, Music Minds Matter.
Und noch ein Faktor für psychische Probleme unter Musikern, Sexual Harassment. Sexuelle Belästigung ist auch oder gerade in der Musik- und Entertainment-Industrie massiv anzutreffen. Das Ergebnis der Can Music Make You Sick Studie ist alarmierend. Christine Brown hat diese Studie motiviert, etwas zu tun. Bisher stand ihre Stiftung Help Musicians UK Musikern zur Seite bei der Karriereentwicklung oder im Krankheitsfall und bei rechtlichen Dingen. Seit Dezember letzten Jahres gibt es einen zusätzlichen Service, die erste 24-Stunden-Telefon-Hotline, speziell für Musiker mit psychischen Problemen.
In the first month of launching, we had over 90 inquiries. And that's 90 inquiries, which talking to our call center provider is very high for a new helpline and service of its kind. So the demand has been high, and of course there are peaks and troughs. But we've seen a steady amount of calls, day to day, week to week, from that period of time.
Christine Brown von der Stiftung Help Musicians UK. Sie spricht von über 90 Fällen. Die Nachfrage ist also groß. Viele Musiker haben bei der Hotline Music Minds Matter bereits angerufen. Musiker mit psychischen Problemen. Die Hotline vermittelt therapeutische Hilfe und sogar finanzielle Unterstützung in bestimmten Fällen. Man darf gespannt sein, ob andere Länder diesem Beispiel folgen.
In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Die Antilopengang sind das mit Beate Zschäpe hört YouTube. Musiker haben ein Medium, um sich mit Depressionen kreativ auseinanderzusetzen. erzählt Danger Dan. Er ist Teil der Antilopen-Gang, die Düsseldorfer Band, die inzwischen in Berlin wohnt. Mit Depressionen beschäftigten sie sich in ihren Anfangstagen eigentlich kaum. 2013 veränderte sich dann alles schlagartig. Denn völlig überraschend verliert die Antilopen-Gang ihr Bandmitglied Jakob. Er nimmt sich das Leben.
Aber bevor wir damit rausgegangen sind, dass er sich halt umgebracht hat, wussten die wenigsten überhaupt von seiner Depression. Und ich glaube, man konnte davor das eher nur erahnen, aber hat die Musik nochmal ganz anders gehört. Also er war ja mehr oder weniger eher bekannt dafür, dass er ein sehr lustiger, sehr wortgewandter Typ ist mit unglaublich vielen spannenden Ideen und einfach ein kreatives Genie war. Und das war nie so vor seinem Tod, dass irgendjemand gesagt hat, dass er der Rapper ist, der besonders gut über Depressionen reden kann oder so.
Ich bin Jakob, 84er Jahrgang. Ich hab oft dumme Haare und gehe selten zum Zahnarzt. Meine Hobbys sind Kiffen, Schlafen, Comics und Videospiele. Und ich ernähre mich primär von Tiefkühlpizza und Zwiebelringen. Letztens hab ich aus Frust wieder irgendwas zertrümmert. Aber guck, ich muss sowas machen, denn ich bin Künstler.
Wie geht man damit um, wenn sich sein Kumpel und Bandkollege das Leben nimmt? Dafür gibt es keine Formel, keine Gebrauchsanleitung, keine Lebensweisheiten, denen man einfach folgen kann. Die Antilopen-Gang entschied sich, ihre Trauer auf der Bühne zu verarbeiten.
Das hat sich fast angefühlt wie so ein therapeutischer Schritt. Also ich weiß noch ziemlich genau, das erste Konzert, wo wir zu dritt auf die Bühne gegangen sind, es war ein unglaublich schweres Konzert. Und alle Anwesenden wussten auch, und man konnte uns das auch ansehen, dass es sehr schwer war. Und im Publikum standen Freunde von uns und alle haben geweint. So. Und das war sau anstrengend, aber es war auch total gut. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, uns da damit auch einen Weg zu erarbeiten oder unseren eigenen Weg zu finden, wie wir unsere Trauer verarbeiten können. So. Das war für mich eher was sehr Schönes und es stand demnach auch dann erstmal nicht zur Debatte, dass wir aufhören.
Habt ihr Bock mit uns zu feiern? Das ist gut.
Sondern wir haben gesagt, nee, jetzt erst recht. So, eigentlich ging das Bandgefühl, wurde viel, viel stärker so und wir haben uns halt das Logo alle auf den Arm tätowiert und das hat uns ziemlich zusammengeschweißt, so als Freunde auch.
Für Rapper Danger Dan und seine Bandkollegen ist Jakobs Suizid ein ständiges Thema. Gerade jährte sich sein Todestag zum 5. Mal. Fast in jedem Interview wird die Band darauf angesprochen. Nach Jakobs Tod wird seine Musik mit einer anderen Sensibilität gehört, erzählt Danger Dan.
Warum finden die Leute die Tabolen wieder cool? Warum hab ich mit so vielen alten Homies nichts zu tun? Warum lese ich so wenig? Warum kiffe ich so viel? Warum kann man immer noch keine Gesichter amputieren? Warum schlaf ich den ganzen Tag und komm dann nicht aus dem Bett? Warum mag ich billig Bier mittlerweile lieber als weg? Warum brauchen Antilopen immer so lange zu mischen? Und warum gibt es manchmal zwei Strahlen, wenn ich pisse?
Ein Album, auf dem Jakob alias Nemesis zu hören war, hieß Aschenbecher. Aufgenommen zusammen mit Danger Dan. Die beiden schrieben das Album innerhalb von 24 Stunden zu Hause auf der Couch beim Chillen.
Da saßen wir in meinem damaligen WG-Zimmer irgendwie im Müll und haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht und haben morbides Zeug erzählt und unser Leben irgendwie als Aschenbecher erzählt. Wir kommen aus dem Nichts und wir gehen in das Nichts und dazwischen ist ein Aschenbecher.
Ich komme aus dem Nichts und ich gehe in das Nichts und dazwischen ist ein Aschenbecher. Alles, was ich sehe, ist ein schöner Aschenbecher.
Ein schöner Aschenbecher.
Natürlich war da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit drin, ja, und vielleicht so eine große Portion Nihilismus, die da irgendwie mit reingespielt hat. Aber ich kann mir dieses Album mittlerweile nur noch ganz schwer anhören. So, mich macht das mittlerweile einfach traurig, wenn ich das höre. Und damals habe ich das gehört und habe mich kaputt gelacht und habe halt die geilen Punchlines gefeiert, ja, obwohl das genauso morbide war, wie es heute auch ist.
Wie hat Jakobs Tod die Band damals verändert? Wie hat sich das auf euch ausgewirkt? Ihr wart ja dann nur noch zu dritt.
Es gibt so mehrere Veränderungen. Also die Antilopen-Gang war vor Jakobs Tod, glaube ich, noch schwieriger zu fassen. Wir haben uns immer so ein bisschen versteckt hinter Ironie und alles hatte irgendwie einen doppelten Boden Und plötzlich wurde daraus dann aber doch irgendwie ein Haufen von Menschen mit Gefühlen und Verletzlichkeiten. Ich glaube, das hat sich nochmal geändert. Und natürlich gibt es auch einfach unglaublich viele Leute, die selber Depressionen haben oder suizidal sind oder waren und die uns dann angeschrieben haben, irgendwie erzählt haben, hey, mir geht's so und so, oder die auch teilweise um Hilfe nach Hilfe gefragt haben, weil sie irgendwie unsere Musik hören und denken, wir sind Seelenverwandte und wir könnten denen helfen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Phänomene.
Danger Dan von der Antilopen Gang. Er spricht heute über den Verlust von Jakob, sein Freund, sein Bandmember, der sich das Leben genommen hat 2013. Suizid ist ein heftiges und ernstes Thema, doch auch immer wieder ein Tabuthema. Wer nicht davon betroffen ist, will oft nichts darüber hören. Manche Fans sind dankbar, dass sie mit der Antilopen Gang eine Band haben, mit der sie ihre eigenen Erfahrungen teilen können. Beim Interview mit Danger Dan habe ich gelernt, wie komplex die Folgen von Suizid für die Hinterbliebenen sind. Dabei habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, die sehr traurigen Details nicht aus dieser Geschichte rauszulassen. Folgendes hatte ich überhaupt nicht erwartet.
Es gibt sogar tatsächlich Leute, die sehr große Fans von Jakob geworden sind nach seinem Tod, weil sie mit ihm auch eine Auseinandersetzung finden konnten mit ihrer eigenen Suizidalität. Und wir haben auch gehört von Leuten, die sich im Nachhinein umgebracht haben, also die selber sich suizidiert haben, nachdem sie dann Jakobs Musik ganz lang hoch und runter gehört haben.
Ich hab diesen Ort gehasst, ich hab jeden Tag verflucht. Mit jedem Wort, das ich schrieb, mit jedem Atemzug, konnte oft nicht schlafen dank dieser unbestimmten Angst und dem Gefühl, dass jeder irgendwas von mir verlangt. Das war mir alles zu viel, das war mir alles zuwider. Hab nur mit Kolle gechattet und so ein Album geschrieben. Ich war nicht im Aster, nein, ich kam nicht auf Partys mit. Ich hab mich von morgens bis abends in den Schlaf gekifft.
Im Song Siegen beschreibt Jakob eine Episode einer heftigen Depression. Danger Dan weiß von drei Fällen, in welchen Fans sich das Leben genommen haben, nachdem sie Jakobs Musik feierten, die er solo unter dem Pseudonym Nemesis und das Volk brachte.
Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie Nachahmer sind, sondern eher, dass sie halt einfach ein großes Interesse an Jakobs Musik gehabt haben, weil dieses Thema für sie halt eine Rolle spielt. Also solche Fälle gab es dann auch. Das berührt einen natürlich sehr.
Es ist ein langer Verarbeitungsprozess für Danger Dan und seine Bandkollegen. Oft dann, wenn es gut läuft, wie nach einer tollen Show, stehen dann plötzlich Fans vor ihnen, die sie auf Jakob ansprechen. Manchmal kommen dabei richtig absurde Kommentare.
Es gibt auch richtig bescheuerte Leute, die irgendwie denken, die das so heroisieren, ja, die irgendwie sagen, krass geil, der ist voll authentisch. Der hat sich umgebracht, weil die ganze Welt ist scheiße, oder gerade bei uns auch ganz viele Leute, die das so in politischen Kontext ständig stellen und glauben, das wäre irgendwie ein Akt des Widerstands, sich umzubringen oder so. Das kann ich überhaupt nicht leiden, und ich habe auch das Gefühl, das ist eine vollkommene Fehlinterpretation des Geschehenen. Also sich umzubringen ist wahrscheinlich immer das Dümmste, was man machen kann. Also mir fällt nicht viel ein, was noch bescheuerter ist, als das zu tun. Und mit Widerständigkeit hat das nicht viel zu tun. Ne? Also wenn Leute anfangen, das so zu heroisieren oder irgendwie geil zu finden, das nervt sehr, und auch das passiert.
Auf ihrem Album Aversion hat die Antilopen Gang den Tod ihres Bandmitglied Jakob in einem Song verarbeitet. Spring heißt der Titel. Darin sagt die Band Sachen wie: Ich glaube, du liegst falsch, wir kriegen das hin. Ich und du, wir bilden ein Team.
Wenn du schießen willst, schieß halt den Lauf an den Kopf. Wozu hast du seit Jahren den Aufstand geboren?
Wenn du es gar nicht mehr schätzt, dann verzichte aufs Leben. Wenn du weißt, dass nichts gehen wird, musst du wohl gehen.
Du bist frei, du bist frei, du bist absolut frei. Gib niemand die Last, Grund zu sein, dass du bleibst.
Und sie können dich nicht halten, sag, wer ist ihr Recht, dich zu halten? Nur weil es sie sehr tief verletzt. Wenn du
vielleicht liegst du falsch und wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin.
ich glaub, du liegst falsch, doch wir kriegen das hin. Du und ich, ich und du, komm, wir bilden ein Team. Du bist frei, sagst du nein, du bist frei, sagst du ja. Es wird nichts mehr sein, Opa, es wird nichts mehr sein, wie es war. Wie
Danger Dan willst, und seine Bandkollegen haben ihr Mitglied Jakob verloren, der sich 2013 schwer depressiv das Leben nahm. Bei meinem Interview mit Dan war klar, dass es sich in unserem Gespräch weniger über die Musik der Antilopengang drehen wird, sondern über Depressionen. Ein Thema, über das man mit Fremden selten spricht, auch kaum mit Freunden. Mir ist aufgefallen, es ist gar nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Der Begriff Selbstmord tauchte in meinen Eingangsfragen überhaupt nicht auf. Stattdessen ging ich vorsichtig ran und fragte Dan anfangs zum Beispiel: Wann habt ihr euch zum ersten Mal als Band zum Thema Depressionen geäußert?
Merke ich jetzt auch gerade, wenn du diese Frage stellst, dass es für voll viele Interviewpartner total schwierig war, uns darauf anzusprechen oder dass man merkte, so die Suche nach Formulierungen, dass oft so das Ereignis selber umschrieben wird oder gar nicht benannt wird, sondern wie geht's euch jetzt oder so, aber gar nicht das konkrete Ereignis mehr benannt werden kann. Ich glaube, wir haben dadurch, dass wir viel darüber reden mussten und auch darüber geredet haben, jetzt eine Routine entwickelt und das hat mir auch geholfen. Also ich habe das Gefühl, über sowas zu reden ist auf jeden Fall immer besser, als das alles im stillen Kämmerlein mit sich selbst auszumachen.
Ich habe ihn aber dann doch gefragt, an was erinnerst du dich am liebsten? Welche Momente mit Jakob wirst du nie vergessen?
Oh, schwierige Frage. Also ich kannte Jakob natürlich auch in seinem Alltag und wir haben sogar mal ein paar Wochen zusammen gewohnt. Tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere ich mich aber an einen sehr fröhlichen Typen. Also wir waren immer in so einer Ausnahmesituation, nämlich halt auf Tour. Wir haben Live-Konzerte gespielt, sind zusammen irgendwie stundenlang im Bus oder im Zug gesessen und durch irgendwelche Jugendzentren gefahren und haben da unsere Gigs gespielt und das waren, glaube ich, auch die Momente, die er unglaublich genossen hat. Also das war jetzt nicht, das war eigentlich eher sehr leichtfüßig und wir hatten einen großen Spaß daran, andere Menschen zu verstören, ja, und haben irgendwie Tiergeräusche imitiert, im Backstage laut den größten Unsinn geredet, einfach weil wir wussten, wir werden belauscht und können die Leute um uns herum verstören. So, das waren so Sachen, die ich mit ihm unglaublich gern gemacht habe. Die Antilopengang mit Jakob war, glaube ich, für ganz viele Veranstalter furchtbar anstrengend, weil wir einfach ganz wenig Schamgefühl hatten. Und da erinnere ich mich auch sehr gerne dran zurück. So. Und da haben wir uns teilweise in einen Wahnsinn manövriert. Und ja, das sind die Sachen, an die ich mich sehr gerne erinnere. Und das ist auch nach wie vor für mich Jakob. So.
Für Daniel Pongratz alias Danger Dan ist wichtig, dass Jakobs humorvolle Texte nicht in Vergessenheit geraten. Witzig, schlau, schlagfertig und auch mal zynisch, das ist Jakob alias Nemesis. Er hat viele Soloalben hinterlassen, die es sich lohnt auch heute noch zu entdecken, die auch heute noch tausende Male auf YouTube geklickt werden. You don't have to be sad to write great music. Das war das Puls-Spezial zum Thema Musik und Mental Health. Psychische Probleme in der Popmusik. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich habe viel gelernt von den Gästen meiner Sendung. Musiker öffnen sich ohnehin in ihre Musik. Und für diese Sendung durften wir so richtig tief in ihre Seele blicken. Ich bin gespannt, ob Shamir vielleicht nochmal wieder ein Dance-Album aufnehmen wird, nachdem er sich erstmal total zurückgezogen hat aus dem glamourösen Showbiz, um sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Und ich bin mir sicher, dass Journalistin Tatjana Tenivieri noch über viele, viele weitere Bands schreiben wird, die als Musiker über Mental Health Issues sprechen. Ungeplant und ungewollt, aber mit großem Engagement teilt die Antilopengang ihre Erfahrung auch heute noch. Immer wieder darüber zu reden, vor allem in Interviews in der Öffentlichkeit, macht den Verarbeitungsprozess inzwischen einfacher. Vor kurzem war der 5. Todestag von Jakob. Für die Band und Danger Dan ist und bleibt es ein besonders emotionales Datum.
Auch nach 5 Jahren ist dieser Tag nicht leicht. So, und ich kenne den, weiß den Tag schon, ich sehe den ein paar Wochen vorher schon im Kalender und weiß, der kommt wieder und der wird anstrengend. So. Und ich glaube, dass der Tag auch ganz lang noch anstrengend bleiben wird, vielleicht für immer anstrengend bleiben wird. Und dass es, also das Hinterbliebener zu sein und irgendwie einen Freund zu haben oder einen Verwandten oder ein Familienmitglied, das sich selbst umgebracht hat, das wirft Fragen auf, die man niemals beantworten können wird in seinem Leben. Ich glaube, wir haben dadurch, dass wir viel darüber reden mussten und auch darüber geredet haben, jetzt eine Routine entwickelt. Und das hat mir auch geholfen. Also ich habe das Gefühl, über sowas zu reden ist auf jeden Fall immer besser, als das alles im stillen Kämmerlein mit sich selbst auszumachen.
Mit der Studie Can Music Make You Sick beschäftigt sich nun auch die Wissenschaft mit dem Zusammenhang zwischen Musik und Depressionen. Christine Brown spricht immer häufiger über dieses Thema in Interviews, wie hier auch bei Puls oder auf Vorträgen. Christine hat mir das bestätigt.
Mental health is certainly less taboo than what it was in, say, 2015, before we undertook this study.
Mental health in der Musikindustrie ist inzwischen weniger ein Tabu. Auch Lady Gaga hat inzwischen eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich für das mentale Wohlbefinden Jugendlicher einsetzt. Die Thematik ist im Mainstream angekommen. Und Michael Kurt alias Curse spricht auch auf seinem neuen Album viel über seine Gefühlswelt, darüber, dass nicht immer alles einfach ist im Leben. Von Depressionen hat er sich befreit mit Hilfe von Meditation, was ihn wiederum zum Coaching gebracht hat. Inzwischen hat er sich als systemischer Coach ein zweites Karrierestandbein aufgebaut. Mit seinem Podcast hilft er heute anderen Leuten und berät coachend, wie man mit Frust und Stress umgeht, um sich aus dem Sumpf der negativen Gefühle herauszuziehen.
Irgendwann habe ich halt einfach diesen Punkt überwunden und gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil es sind beides Anteile von mir. Warum soll ich irgendwas immer verstecken oder warum soll ich mit mir selbst ständig in den Clinch gehen? Ich mache das jetzt. Dann habe ich angefangen, Workshops und Seminare dazu zu machen. Und dann habe ich diesen Podcast gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das, was ich erhofft habe, nämlich, dass Leute vielleicht irgendwie einen Zugang dazu finden oder dass auch wieder da eine Konversation entsteht, dass Leute sich melden und sagen, ey, bei mir ist das und das passiert und wollte ich dir als Feedback geben oder was hältst du davon oder ich habe eine andere Erfahrung gemacht und so, dass auf einmal was aufgegangen ist. Und das, was aufgegangen ist, war was Positives. Es hat auch dazu geführt, dass Leute mir gesagt haben, hey, ich interessiere mich ja auch irgendwie für diese Themen, aber ich bin so skeptisch, wenn jetzt irgendwie der Professor Doktor einen Vortrag hält. Und dann haben viele Leute halt auch einfach durch meine Musik oder durch solche Sachen den Zugang dazu gefunden. Ich bin aus dem Intellektualisieren einfach ins Handeln und ins Tun gekommen. Wir gucken einfach, was passiert. Und dadurch sind einfach neue Dinge ins Rollen gekommen.
Hey, das war's jetzt schon. Schreibt uns doch zu diesem Thema. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der auch Musik macht und sich darin mit mentalen Herausforderungen beschäftigt. Oder ihr selbst spielt in einer Band und struggelt manchmal. Oder ihr hört gerne Musik und struggelt und wollt vielleicht uns ein paar Zeilen schreiben. Vielleicht auch nur Feedback zu dieser Sendung. All das passt nämlich in unsere Puls-Mailbox. Can Music Make You Sick? Was meint ihr? Bitte schreibt an redaktion@deinpuls.de. Redaktion@deinpuls.de. Kann man sich einfach merken. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon aus Brooklyn verabschiedet sich euer Bayer aus Brooklyn, Matthias Röckel. Peace.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Frage. Wenn Leute große Scheiße bauen, dann sperren wir sie ins Gefängnis. Aber wie es dort wirklich ist, wissen nur die wenigsten.
Man wird wirklich einsam. Ich weiß aber nicht, ob das hier eine Strafe ist. Es ist unangenehm, aber nein, dann sitzt du halt die Zeit hier ab.
Wird man da zum besseren Menschen oder wird da alles nur noch viel schlimmer?
Im Knast musst du fokussiert bleiben, damit du nicht komplett kaputt gehst im Kopf, weißt du? Weil sonst ist die Gefahr sehr groß bei längeren Strafen, dass du in Depressionen komplett versinkst, die du dann später nach der Haftzeit auch nicht so einfach los wirst.
Puls-Reporter Michael Badlewski zieht für ein paar Tage selbst in eine Jugendstrafanstalt, spricht mit Wärtern, dem Rapper Xatar und mit seinen Knastbrüdern.
Ich habe die Scheiße nur mal gemacht und dann ist es halt so, gell? Da akzeptiere ich das halt. Da sitze ich die Strafe ab und dann war es das halt das letzte Mal. Also ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Puls stellt die Frage, wie schlimm ist Knast? Die Frage und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.